Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Heute sprechen wir über eine relativ neue Behandlungsoption für Menschen mit Mukoviszidose, die sogenannte Modulatortherapie. Im Fokus steht eine Dreifachkombination mit dem Handelsnamen Kaftrio. Die ist seit 2020 für eine große Gruppe der Betroffenen in Deutschland verfügbar. Zu Gast ist Privatdozent Dr. Thomas Nüßlein. Er ist Leiter der Mukoviszidose-Ambulanz in Koblenz. Seit vielen Jahren engagiert er sich im Bundesverband Mukoviszidose e.V., zum Beispiel als Mitglied des Beirats für Therapieförderung und Qualität. Dr. Nüßlein, können Sie uns bitte kurz erklären, wie die Modulatortherapie grundsätzlich wirkt und was jetzt das Besondere ist an der Dreifachkombination?
Also es gibt eine einfache Antwort und es gibt eine komplizierte Antwort. Und man hat inzwischen eine Ahnung entwickelt, wie diese Medikamentengruppe, das ist ja eine Dreifachkombination, wie sie tatsächlich in der Zelle, im menschlichen Körper wirkt. Interessanterweise ist das aber der zweite Schritt. Und der erste Schritt war, dass man es ausprobiert hat und festgestellt hat, oh prima, es funktioniert. Wenn man versucht, das zusammenzufassen, was aktuell an Wissen vorhanden ist, dann setzt diese Therapie direkt nach dem Gendefekt an. Das heißt, es wird in der Zelle nach wie vor das Eiweiß gewissermaßen abgelesen, beziehungsweise die Erbsubstanz abgelesen für ein Eiweiß, ein CFTR heißt das Eiweiß für die Zelloberfläche, was von der Mukoviszidose geprägt ist. Aber direkt danach, wenn dieser Ablesevorgang abgeschlossen ist, das, was dann weiter in der Zelle passiert, das wird beeinflusst durch diese sogenannten Modulatoren. Das heißt, die bewirken, dass in der Zelle eine gewisse Korrektur stattfindet, die dann dafür sorgt, dass diese einzelne Körperzelle fast so funktioniert, wie wenn gar keine Mukoviszidose als Diagnose bestünde. Das ist für die Menschen, die von dieser Erkrankung betroffen sind, ein Fortschritt, ich sage immer so wie in der Größenordnung, die Erfindung von Antibiotika. Das ist eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet, also ganz neue Wirkprinzipien. Und im Grunde genommen kann man sich das gar nicht schöner vorstellen, wenn man sich was ausmalen dürfte für solche Erkrankungen. Man hat immer am Anfang, als der Gendefekt erstmals beschrieben wurde, gesagt, na ja, dann gucken wir mal, dann forschen wir viel und dann können wir eine Gentherapie irgendwann einführen, die den Patienten sehr grundsätzlich natürlich nutzen würde. Das ist nach wie vor Zukunftsmusik und ob es jemals für die Diagnose Mukoviszidose kommen wird, das weiß man nicht. Aber das, was jetzt eben möglich ist mit dem Schlucken von ein paar Tabletten, das ist so vielleicht ein bisschen banal gesagt, aber das ist das, was wie es sich für den Patienten und die Patientin darstellt. Im Grunde um die Erkrankung ausnocken, also dafür sorgen, dass sie gar nicht sich in den Körperzellen niederschlägt, das ist wirklich, ja, hört sich an wie im Science Fiction.
Gut zu wissen.
Auf der Internetseite des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. gibt es viele Informationen zur Modulatortherapie. Sie werden regelmäßig geprüft und aktualisiert. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Was sind denn die größten Herausforderungen oder Veränderungen, die Sie sehen im Klinikalltag?
Also das sind ja zwei Welten, wenn wir über die Herausforderungen einerseits sprechen und die Chancen andererseits. Also aus meiner Sicht einfach ein Thema an, den Chancen. Und dadurch, dass man sehr nah am Kern des Geschehens Einfluss nimmt, sprich im Grunde genommen die Körperfunktionen auf Zellebene korrigieren kann, ist es möglich, die ganze Kettenreaktion, die danach passiert, die dann zu den Beschwerden der Betroffenen führt, die kann man abfangen. Die also kann dafür sorgen, dass alle Schritte, die dann als Erkrankung im Körper passieren oder Erkrankungszeichen im Körper passieren, dass die gar nicht auftreten. Und bei der Mukoviszidose heißt das, wenn man das mal auf das Organ Lunge fokussiert, dass die Sekrete flüssiger werden, dass damit Schleim sehr viel leichter aus den Atemwegen entfernt werden kann, dass damit natürlich Bakterien eine viel geringere Chance und auch Zeit haben, sich in diesem Sekret zu vermehren, deswegen Infektionen ausbleiben. Und wenn das langfristig gelingt, dann eben auch die Folgeerscheinung, sprich das Thema Narbenbildung ausbleibt. Sprich, diese Lunge hat eine gute Chance, dass sie wenn früh mit der Behandlung begonnen wird, überhaupt keine Manifestationen dieser Diagnose Mukoviszidose hat. Und das ist wirklich faszinierend. Also man hätte sich eigentlich nicht schöner wünschen können für diese Erkrankung. Und es funktioniert auch in der Realität. Bedenken muss man, und da sind wir dann vielleicht auch am Wendepunkt zu den Herausforderungen, dass es gekoppelt ist an bestimmte genetische Veränderungen. Man weiß ja, dass die Diagnose Mukoviszidose ein Sammeltopf ist von solchen genetischen Veränderungen, alle auf dem gleichen Gen angesiedelt, diesem CFTR-Gen, von dem schon mal die Rede war. Aber in diesem Gen ganz verschiedene Veränderungen, die alle zur Endstrecke der Benennung Mukoviszidose führen. Und mit dieser Modulatorentherapie kann nun zwar ein sehr, sehr großer Teil der Menschen mit Mukoviszidose Nutzen ziehen, aber nicht alle. Und das ist, glaube ich, so ein Thema für den Themenspeicher, dass man immer mit aller Euphorie bedenkt, dass ja je nach Messung und Zahlen etwa 10, vielleicht auch ein bisschen mehr als 10% der Menschen a priori von vornherein nicht davon profitieren können, weil sie eine genetische Veränderung haben, die für diese Modulatorentherapie nicht empfänglich ist. Es gibt andere, wenn man ins Detail schaut, natürlich auch andere Herausforderungen, zum Beispiel, dass nicht alle Organe gleichermaßen behandelbar sind mit diesen Wirkstoffen. Die Lunge ist das Organ, was wahrscheinlich am meisten profitiert oder am meisten merklich profitiert. Die Bauchspeicheldrüse, die als zweites Organ ja bekanntermaßen in aller Regel betroffen ist, etwa 85% aller Menschen mit Mukoviszidose haben eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse. Diese Unterfunktion lässt sich nicht korrigieren oder wahrscheinlich zu ganz großen Anteilen nicht korrigieren durch diese Modulatorentherapie. Das heißt, es bleibt als Herausforderung, dass Menschen mit Mukoviszidose und dieser Unterfunktion auch weiter sich um ihre Ernährung und auch die Stoffe kümmern müssen, sprich diese sogenannten Pankreasenzyme, die man als Tablette, als Kapsel zuführt. Es gibt auch dann natürlich in Richtung Nebenwirkungen noch Dinge zu bedenken, die aber eigentlich in der Summe erfreulich übersichtlich sind.
Was sind das denn für Nebenwirkungen?
Ja, ich meine, in den Studien sind schon einige Dinge aufgedeckt worden, die halt dann auch relativ häufig auftreten. Zum Beispiel, dass ein Wert für die Leberfunktion, die sogenannten Transaminasen, unter Therapie ein bisschen höher wird. Nicht bedrohlich und wahrscheinlich auch ohne weitere Schäden in dem Organ Leber, aber eben ein Laborparameter, der sich relativ häufig nach oben verändert. Das muss man sich mal anschauen, wie die Dinge sich entwickeln. Nach aktuellem Stand wäre es nichts, was zur Beendigung der Therapie führen würde. Das, was dann nach Einführung so schon eine weite Verbreitung gefunden hat, wo man viel drüber gesprochen hat, das ist so das große, der große Themenkomplex Verhalten, wenn man dabei auch das Thema Schlaf mit einbezieht. Und es gibt Menschen, die dann eben Einschlafstörungen und auch Durchschlafstörungen entwickelt haben unter dieser Therapie, andere große Unruhe entwickelt haben, also solche Berichte, dass es den Lehrern in der Schule aufgefallen ist, dass da eine neue Therapie begonnen wurde. Das ist, hat viel Unruhe hervorgerufen. Letztendlich auch viel Erkenntnisgewinn dann zur Folge gehabt. Es ist jetzt, wenn man das mal so schon so ein Zwischenergebnis macht, das ist ja alles ganz frisch und gewissermaßen leben wir bei diesen Therapien immer in der Beta-Version. Also gucken gerade, was dann sich beobachten lässt, wenn viele Menschen damit behandelt werden, ist, dass da schon auch wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Also die Menschen, die den großen Nutzen dieser Therapie erkannt haben für sich, auch Möglichkeiten finden, dass diese Nebenwirkungen sie nicht davon abhält, diese Behandlung weiter fortzuführen.
Neben den Herausforderungen für die Betroffenen und Eltern ergeben sich aber sicherlich auch viel Neues für die Behandelnden. Können Sie uns diese beschreiben und sagen, welche Berufsgruppen das besonders betrifft?
Ja, ich meine, wenn man jetzt diese ersten Themen, Ideen zu Ende denkt, könnte man sagen, auch prima, jetzt haben wir ja was gefunden, was bei vielen dieser Menschen, der Menschen mit Mukoviszidose darin besteht, dass sie morgens zwei und eins, abends eine Tablette schlucken. Da brauchen wir ja die ganzen Berufsgruppen und all die Erfahrungen, die wir in den vergangenen 30, 40 Jahren gesammelt haben, brauchen wir auf einmal gar nicht mehr. Wer gar kein Ernährungsproblem mehr hat, braucht vielleicht gar keine Ernährungsberatung. Und wer gar nicht mehr viel hustet und gar kein Sekret in den Bronchien hat, braucht ja vielleicht gar keinen Physiotherapeuten mehr. Das ist weit gefehlt. Also es ist eher gegenteilig so, dass das, was man in diesen vergangenen 20, 30, 40 Jahren gelernt hat, zwar nicht mehr gültig ist, aber neue Themen nun aufkommen. Und gerade der Mensch, der vielleicht gar nicht viel Sekret mehr hat, aber das Sekret ungünstig irgendwo liegt, zum Beispiel in den Nasennebenhöhlen, der braucht vielleicht seine alten Therapieformen tatsächlich nicht mehr. Aber er muss eben sich den neuen Themen stellen und das betrifft dann eben auch die begleitenden Berufsgruppen, sprich vor allem nenne ich jetzt mal die Physiotherapeutinnen, Therapeuten und Ernährungsberaterinnen. Es gibt mit dieser Modulatorentherapie auch ganz neue Krankheitsmanifestationen der Mukoviszidose, gerade bei den Erwachsenen. Denn wenn jemand 30 Jahre, 40 Jahre seines Lebens gelernt hat, dass er sich konsequent hochkalorisch ernähren muss, dann setzt das eine gewisse Nulllinie. Das ist normal. Und wenn nun jemand mit einer Modulatorentherapie zwar immer noch eine unterfunktionelle Bauchspeicheldrüse hat, aber viel weniger Folgeprobleme davon hat, dann nimmt er mit der gleichen Kalorienmenge einfach gewaltig an Gewicht zu. Und das ist inzwischen ein Thema, das Übergewicht bei der Mukoviszidose und vor allem dann die Folgeerscheinung des Übergewichtes, also Stichwort zum Beispiel metabolisches Syndrom. Das ist alles, was dann so an Folgeerscheinungen des Übergewichts auftritt. Also Bluthochdruck und zu hohe Blutfette und Diabetes, also nicht der CF-Diabetes, sondern eine Diabetesform, die sonst den alten und übergewichtigen Menschen betrifft. Also diese Berufsgruppen, das betrifft im Grunde alle, die Ärzte haben auch dazu zu lernen, aber alle Berufsgruppen, die sich so in den letzten 30 Jahren auf ein bestimmtes Level und bestimmte Techniken eingestellt haben und damit hoch erfolgreich waren. Es ist ja so, dass man mit der Diagnose im Grunde jedes Kalenderjahr eine um Monate bessere Prognose sich errechnen konnte, dass auf all diese Behandler nun neue Herausforderungen zukommen.
In der medizinischen Versorgung gibt es das Konzept der Adhärenz. Können Sie uns erklären, was das ist und warum das gerade bei den Modulatoren so wichtig ist?
Ja, Adhärenz heißt, wenn man es zeitgemäß übersetzt, dass man sich auf eine Therapieplanung gemeinsam einlässt. Also Heranwachsende zumindest, auf jeden Fall Erwachsene einerseits und die Behandler auf der anderen Seite. Da ist ein guter Weg, zu einem solchen gemeinsamen Nenner zu kommen, die gemeinsame Entscheidungsfindung, Shared Decision Making. Also im Grunde genommen das Pläne schmieden. Und Adhärenz bedeutet, wie gut es gelingt, das umzusetzen. Und man hat eine Ahnung oder zumindest hat der Arzt, der jetzt hier sitzt, mal eine Zeit lang die Arroganz gehabt zu sagen, na ja, was ich sage ist richtig, wenn du, lieber Patient, das einfach so machst, dann wird es dir gut gehen. Wenn du es nicht machst, wird es dir schlecht gehen. Das hat man zum Glück verlassen, weil man weiß, dass da viel Überheblichkeit dabei ist und wenig Nutzen. Und Adhärenz ist aber trotzdem etwas, wo man sich auf diesen, ich nenne das mal Vertrag, also Therapievertrag einlässt und schaut, wie gut das umsetzbar ist. Und da ist natürlich schon zu befürchten, dass wenn man die Standards verlässt, also das, was in Studien und mit viel Erfahrung zustande gekommen ist, wenn man sagt, ne, ich mache es jetzt dann doch auch mal ganz anders, weil ich glaube, das ist besser, dann hat man schon ein Risiko, dass man den Behandlungserfolg nicht erreicht. Und Adhärenz bedeutet im Grunde genommen, dass dieser Behandlungsvertrag erfüllt wird.
Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wie oft klappt das, wie oft nicht?
Naja, ich sitze ja nur auf der einen Seite des Tisches und machen wir vielleicht auch Illusionen, dass das so umgesetzt wird und der Mensch zu Hause das auch ja schaffen kann, was man an Planung gemacht hat. Aber ich glaube, wenn wir Ärztinnen und Ärzte, und das gilt für alle anderen Behandler auch, wenn es uns gelingt, eine wirklich hochwertige Kommunikation auf Augenhöhe zu gewährleisten, also uns nicht in eine überhebliche Position zu bringen und zu sagen, ja, mach doch einfach, was ich dir sage, dann wird's schon werden, sondern raushorcht, wo sind die Hürden, was klappt nicht, Welche Chancen siehst du? Was hast du denn an positiven Erfahrungen gesammelt, die vielleicht auch von der Lehrmeinung abweichen? Wenn es gelingt, eine solche Kommunikation herbeizuführen und aufrechtzuerhalten, dann stimmt das überein, was man im Gespräch führt oder bespricht und was zu Hause an Therapie umgesetzt wird. Also ich glaube, dass die Kommunikation auf Augenhöhe zumindest das beste Werkzeug ist, um da nicht Misstrauen wechselseitig zu haben, dass es anders läuft, als man es bespricht.
Gut zu wissen.
Das Thema Adhärenz ist sehr komplex, deswegen wird es dazu in dieser Podcast-Reihe auch eine eigene Folge geben, wo es genau um dieses Thema geht. Wir werden die Adhärenz für euch ausführlich darstellen und diskutieren. Dr. Nüßlein, was wir anfangs schon erwähnt haben, ist, dass zwar die Mehrheit der Betroffenen in Deutschland von den Modulatoren profitiert, es gibt aber auch eine Gruppe, für die diese Medikamente nicht in Frage kommen.
Das ist richtig. Also es gibt sogar eigentlich mehrere Gruppen von Menschen, für die das nicht in Frage kommt. Das, was Ärzten und Behandlern und Forschern wahrscheinlich am meisten Sorgen macht, das sind die sogenannten Klasse 1 Mutationen, also Stichwort Stopp-Mutationen, bei denen im Grunde dieser Abschnitt in der Erbsubstanz gar nicht abgelesen wird, beziehungsweise kein Produkt überhaupt in Auftrag gegeben wird. Und da helfen diese Modulatoren nicht, weil gar kein modifizierbarer Stoff dann produziert wird. Das ist eine Welt, in der man die typischen Krankheitszeichen hat, die jetzt ja auch schon wiederholt zum Thema geworden sind, aber eben keine Modulatorentherapie. Und es gibt am anderen Ende des Spektrums Manifestationen der Mukoviszidose, die sehr, sehr, sehr milde sind, wo man vielleicht auch gar nicht so sehr viel Handlungsbedarf hat. Ich habe in meiner eigenen Betreuung Patienten, die vielleicht sogar in Frage kämen für die Behandlung, aber sagen, ich wüsste gar nicht, woran ich erkennen kann, dass es mir dann, was dann besser werden sollte. Und in diesem Ende, ich nenne das mal dem positiven Ende des Spektrums von möglichen Mukoviszidose-Manifestationen, da gibt es auch eine ganze Reihe von solchen Veränderungen in der Erbsubstanz, die nicht behandlungsfähig sind, aber vielleicht auch manchmal gar nicht behandlungsbedürftig sind. Also es bleibt da herausfordernd, vor allem in den mit den schweren und typischen Verläufen der Mukoviszidose, die aber nicht ansprechend auf die bisher bekannten Modulatoren. Das ist aber auch wiederum ein Thema, was uns keinesfalls lähmen sollte, weil der Proof of Concept jetzt im Raum steht. Man hat bewiesen mit den jetzt verfügbaren Stoffen, dass man in dieser Tiefe eingreifen kann in das Krankheitsgeschehen. Und das ist natürlich extrem attraktiv für alle, von Grundlagenforscher bis Industrie, diesen Gedanken jetzt weiter zu spinnen, Lücken zu füllen, nächste Generation von Modulatoren auf den Markt zu bringen. Da ist eine ganze neue Welt eröffnet worden, sodass man schon Hoffnung haben kann, dass auch in solchen Situationen recht rasch, also auch absehbarer wenigen Jahren nachgeschoben wird, nachgelegt werden kann.
Ja, das hört sich nach viel Arbeit an. Wie entspannen Sie vom Klinikalltag?
Also ich würde, glaube ich, die erste Brücke so herstellen, dass das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, was meine Rolle in diesem System ist, an vielen Tagen des Jahres gar nicht als belastend empfinde, weil eben ich mich in vielen Dingen nicht verbiegen muss, sondern in einer sehr offenen und ehrlichen und für mich auch erfüllenden Kommunikation mit den Menschen stehe. Man muss immer bedenken oder darf immer bedenken, man kommt sich, wenn man so viele Jahre dann zusammenarbeitet, auch sehr nahe. Es wird sehr persönlich. Es gibt gar keine großen, meistens keine großen Spannungen dann für solche Themen. Von daher ist das Berufsleben zwar sicher immer wieder anspruchsvoll und vor allem auch zeitaufwendig, aber wenn man diese Konzepte und Grundprinzipien beherzigt, auch gar nicht das, was man so als stressig wahrnimmt. Und trotzdem muss es irgendwo auch ein Leben jenseits des Klinikgebäudes vor allem geben. Und für mich ist das große Stichwort draußen sein, bewegen, am besten zu mehreren und am besten vielleicht auch mit dem eigenen Hund noch dabei. Und so was wie durchschnittliche 10.000 Schritte am Tag zu erfüllen, die kein Selbstzweck sein sollen, aber natürlich auch eine gewisse Lebenseinstellung widerspiegeln. Das halte ich für bedeutsam.
Jetzt müssen wir doch noch mal wissenschaftlich zurückkommen. Wenn diese hochwirksame Dreifachkombination so wirksam ist, wieso gibt es eigentlich nur ein Medikament, das zugelassen ist?
Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Das ist eine Frage der Zeit. Also, dass es überhaupt eine Dreifachkombination so schnell nach dem allerersten Wirkstoff gibt, ist unerreicht in der gesamten Medizin. Die einzige Welt, in der man wahrscheinlich in ähnlicher Geschwindigkeit Fortschritt erzählt hat, war Umgang mit Coronavirus-Pandemie, wo man auch tagtäglich Neues dazugelernt hat. Und dieses Thema, wie kommt man zu einem solchen neuen Behandlungsprinzip, ist wie ein Krimi. Nebenbei ist das auch nahezu als Krimi publiziert. Da gibt es ein US-amerikanisches Buch, das heißt, glaube ich, Salt, also wieder Salz, und das ist ein dickes Buch und auch viel wissenschaftliche Querverbindungen drin. Aber etwas, was diesen Krimi darstellt zwischen, ich habe da mal eine Idee und wir haben ein Produkt, was man auf den Weltmarkt ausrollen kann. Und das ist für sich genommen unglaublich faszinierend, wie viel ja wahrscheinlich auch glückliche Zufälle zustande kamen. Deswegen würde ich die Frage eigentlich gerne umdrehen und sagen, es ist absolut faszinierend, dass wir nach wenigen Jahren, allenfalls eineinhalb, zwei Jahrzehnten, ein solches Produkt auf dem Markt haben. Und das ist eine Frage der Zeit. Und das ist eigentlich jetzt schon in Studien belegt, dass das weiterentwickelt wird. Und das steckt natürlich an. Das wird die Forschung und die Industrie beflügeln, das Ganze weiterzuentwickeln. Also ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten 3 Jahren mindestens ein weiteres oder vielleicht auch 2, 3 weitere Produkte haben werden.
Gibt es eine Situation, die Ihnen rund um die Einführung der Modulatortherapie besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also auch mehrere. Und vielleicht bezeichnend und der Tragweite dieser Therapie am besten angemessen ist das Thema Schweißtest. Und der Schweißtest, bei dem man die Chloridkonzentration bestimmt, ist der Moment nach der Geburt, bei dem die Diagnose gestellt wird. Vorher gibt's Ahnungen und Ängste und schon mal ein bisschen Vorbereitung von Eltern und Familien. Und dann findet der Schweißtest statt und dann kommt ein Arzt, eine Ärztin und sagt so, Frau Müller, Frau Meier, Herr Huber, wir müssen reden. Dann findet das Diagnoseeröffnungsgespräch statt. Und das ist ein Gespräch, was immer mit Tränen einhergeht. Wenn nicht, fürchte ich, ist auch nicht alles besprochen worden. Ich sage zum Zweiten immer, das Diagnoseeröffnungsgespräch muss mit einem Lächeln auseinandergehen. Und auch das gelingt in aller Regel, weil Hoffnung schon immer möglich war. Aber das ist ein Szenario, was die Tragweite hat von Abiturprüfung oder Schwangerschaftstests oder Hochzeit oder Todesfällen naher Verwandter. Also etwas, was sich tief einbrennt in den Erinnerungen von Eltern. Und wenn man nun, da habe ich eine Situation vor Augen, 13, 14 Jahre später, nach Einführung dieser Modulatorentherapie diesen Schweißtest wiederholt, um zu belegen, auch die Schweißdrüsen profitieren von diesen Wirkstoffen und plötzlich ein Wert herauskommt, bei dem man die Diagnose nicht mehr stellen würde, das ist etwas, was unglaublich emotional ist für alle Beteiligten. Also die Eltern ganz sicher und die Ärzte auch oft genug. Weil es eben aufdeckt, dass man nicht nur an der Oberfläche irgendwie kratzt oder etwas beschönigt, sondern dass man am Kern des ganzen Themas angekommen ist mit dieser Therapie. Also Schweißtest zur Prüfung des Behandlungserfolges ist so etwas, was ganz viel verdichtet von dem, was diese Modulatorentherapie ausmacht für alle Beteiligten, speziell natürlich die von der Erkrankung Betroffenen.
Ja, das ist ja ganz wunderbar, wenn man diese Nachricht dann überbringen kann.
Ja, das, also die Eltern erfahren das schon vorher, die wissen ja, um was es geht und erfahren den Wert schon und kommen schon mit Tränen dann in den Ambulanztermin. Ja.
Und zum Schluss meine Frage, wie sind Sie überhaupt mit dem Thema Mukoviszidose in Berührung gekommen? Gab es da einen Anlass?
Ja, also auch da kann man sicherlich pathetische Formulierung finden. Die Erkrankung findet den Arzt, der Arzt findet die Erkrankung. Ärztin nebenbei genauso. Ich habe damals, das sind wir jetzt irgendwo in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, in die Universitätskinderklinik, damals noch Marburg, dann Bochum, eingetreten, habe einen sehr hilfreichen Chef gehabt, der mich eingeführt hat in die mir wichtigen Themen. Und damit gab es ein Spektrum von Möglichkeiten, sich zu betätigen, von Nahrungsmittelallergie-Sprechstunde bis eben Betreuung von Menschen mit Mukoviszidose. Und das ist im Grunde hängen geblieben. Da konnte ich dann Termine wählen und wenn es Konkurrenz gab, habe ich mich dafür entschieden, den Patienten mit Mukoviszidose zu betreuen. Und das ist natürlich dann auch selbstbelohnend, wenn man in einem solchen System tätig ist und dann Erfahrung sammelt und dann merkt, dass da auch eine gewisse Wirksamkeit daraus resultiert. Das bestärkt dann oder hat mich bestärkt im Fortsetzen dieser Behandlung. Und ich konnte das dann nochmal, als ich meinen beruflichen Schritt gemacht habe, indem ich hier nach Koblenz als Chefarzt gegangen bin, konnte ich ganz frei entscheiden, was machst du jetzt weiter, was lässt du lieber sein. Und habe mich damals entschieden, das Thema Mukoviszidose definitiv weiter zu betreiben. Und das habe ich auch nie bereut. Es ist ohnehin etwas, was, glaube ich, gar nicht gut vermittelt werden kann, wie wertvoll es ist, Lebenszeit miteinander zu verbringen. Das hat man ja mit anderen Kontexten, Familie und so weiter, gar nicht immer, dass man sagt, ich habe diesen Menschen mit Mukoviszidose kennengelernt beim Neugeborenen-Screening oder beim Schweißtest mit 4 Monaten und ich schüttle ihm mit 18 Jahren symbolisch die Hand, wenn er als Erwachsener irgendwo anders weiter betreut wird. Also eine solche prägende Phase gemeinsam zu verbringen, ist wertvoll in beiden Richtungen. Ich hoffe, dass häufig es wertvoll ist für den Patienten, die Patientin, aber es ist auch genauso prägend für Ärztinnen und Ärzte.
Vielen Dank, Dr. Thomas Nüßlein, Leiter der Mukoviszidose-Ambulanz in Koblenz.
Ich danke für einfühlsame Fragen.
Das war Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.